Wie werde ich zu einer Persönlichkeit? Das ist ja eine ganz spannende Frage. Ich habe versucht, mich mal ein bisschen darauf vorzubereiten und ich hoffe, Sie erschrecken. Entwicklungspsychologie. Ein Buch, schwer zu tragen, mit über 1000 Seiten. Entwicklungspsychologie. Wie werde ich zur Persönlichkeit? Was sagt uns die Psychologie darüber, zu einer Persönlichkeit zu werden? Und ich habe etwas in dem Buch geblättert. Manches habe ich verstanden und manches nicht. Ich habe verstanden, dass es Einflussfaktoren gibt für eine Persönlichkeit. Dass wir im Laufe unseres Lebens, von Kindesbeinen an sozusagen, uns verändern. Und dass die Psychologie und auch die Psychotherapie uns beeinflussen kann, uns teilweise auch helfen kann, mit Störungen in unserem Leben, mit unserer Persönlichkeit zurechtzukommen. Aber die Frage ist, was macht eigentlich Persönlichkeit eigentlich aus? Und darauf gibt es zwar verschiedene Ansätze, aber wie es wahrscheinlich auch bei den Theologen ist, ist es wie bei den Psychologen, man fragt verschiedene und fragt, was ist denn eine reife Persönlichkeit? Und man kriegt ganz, ganz unterschiedliche Antworten. Beim Nachdenken ist mir klar geworden, jeder von uns ist eine Persönlichkeit. Vielleicht empfindet man sich als stark oder manchmal als schwach, als reif oder als unreif. Aber wenn Sie, sei es morgens oder abends, in den Spiegel gucken, dann sehen Sie eine Persönlichkeit. Und ich habe den Text der Predigt, die Überschrift, etwas verändert. Wie werde ich zu einer Persönlichkeit Gottes? Wir haben eben ein Lied gesungen, was davon sagt, dass die Bibel uns, die als Botschafter Gottes etwas sagen soll. Dass wenn wir die Bibel lesen, wir etwas über Gottes Willen erfahren. Wie werde ich zu einer Persönlichkeit Gottes? Oder wie werde ich Jesus ähnlicher? Als Information für jemand, der heute zum ersten Mal da ist oder relativ selten da ist, wir sind zurzeit als Gemeinde dabei, dieses Buch Leben mit Vision durchzuarbeiten. Das heutige Thema ist parallel zu diesen Treffen und ist eben Jesus ähnlicher werden oder Heiligung, Jüngerschaft. Es bedeutet alles das Gleiche. Es geht darum, wie lebe ich als Mensch mit Gott? Ich versuche, eine halbe Stunde zu halten. Es sind so viele Informationen da drin, dass ich so im Vorfeld dachte, oh, ich würde gerne mehr Zeit haben zum Predigen. Wir sind hinterher zum Essen eingeladen als Hauskreis, also machen Sie sich keine Sorgen, dass ich zu sehr überziehe. Aber Sie werden im Laufe der Predigt auch feststellen, dass der Punkt mit Jesus leben, Jesus ähnlicher werden, länger dauert als die Wartezeit, von der wir eben gehört haben bei der Namensänderung. Es ist eine Lebensaufgabe. Und in Anführungsstrichen habe ich mir gedacht, es ist auch eine Lebensaufgabe, darüber zu predigen. Und so kann es hier ein gewisser Auftakt sein, ein Hinweis sein auf das, was in diesem Buch kommt. Aber es ist eben ein Hinweis und keine in allen Dingen vertiefende Predigt. Der erste Punkt, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist Jesus ähnlicher werden, ihm nachfolgen. Verstau mir, das brauche ich nicht mehr, das Buch. Jesus ähnlicher werden, ihm nachfolgen. Haben Sie schon mal vor dem Fernseher gesessen und eine dieser Fitnesssendungen gesehen? Haben Sie schon mal diese jung, dynamisch, lang, sportlichen Menschen da gesehen? Also einer spricht davor und alle laufen ihm sozusagen hinterher, machen das, sind alle schlank und sportlich. Und man fragt sich so, ich frage mich, wozu brauchen sie es dann eigentlich? Aber es ist so ein Gedanke, da turnt einer vor und die anderen turnen hinterher. Ist das eigentlich mit Jesus genauso? Ist es so, dass wir Zeiten haben können in unserem Leben, wo wir diesen Fernseher anmachen oder in der Bibel aufschlagen und dann sagen, oh, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass mir Jesus mal was vortut und mir zeigt, wie das geht. Und dann mache ich da mit und dann schlage ich das Buch wieder zu oder dann geht der Fernseher aus und dann ist Schluss. Das funktioniert bei Jesus nicht. Wenn man Jesus ähnlicher werden will, dann geht das nicht aus einer Distanz. Dann geht das nicht von weit weg oder nur für eine gewisse Zeit, wo es einem passt, sondern es geht um zwei Punkte dabei. Wer ihm ähnlicher werden will, der muss ihm nachfolgen. Lukas 5, Verse 27 und 28. Und danach ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi im Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Da, wo wir Jesus ähnlicher werden wollen, ist die Entscheidung, ihm nachzugehen. Levi hinterlässt nicht quasi alles, lässt alles stehen und liegen. Es wird in den nachfolgenden Versen berichtet, dass er sich mit Jesus zum Essen zusammensetzt in seinem Haus. Es geht nicht darum zu sagen, ich verlasse meine Familie und ich verlasse meinen Arbeitsplatz und ich verlasse dies und das. Sondern es geht darum zu sagen, auf wen orientiere ich mich 24 Stunden am Tag? Seit Pfingsten, ein Fest, wo wir feiern, dass Gott den Heiligen Geist gesendet haben, ist die Möglichkeit, Gottes Kind zu werden. Ich habe eben von dem Aspekt der Jüngerschaft gesprochen. Ein Jünger ist ein Schüler. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, Kinder Gottes zu werden. Die Beziehung noch zu vertiefen. In Johannes 1 steht, all denen jedoch, die ihn aufnahmen, an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch ihr menschliches Wollen, noch durch Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren. Wir haben dieses Anspiel gesehen und ich habe so gedacht, wie dieser Mann gekleidet ist, wer mag ihm das ernsthaft glauben? So dieser, wir haben ja, viele haben gelacht, so die psychische Stabilität spielt eine Rolle. Aber jetzt will ich doch einfach mal annehmen, dass dieser Mensch jetzt tatsächlich sagt, ich will Jesus ähnlicher werden. Der Beginn, Jesus ähnlicher zu werden, ist nicht eine Namensänderung. Das ist uns ja ganz offensichtlich. Aber der Beginn, Jesus ähnlicher zu werden, ist auch nicht zum Beispiel sonntags in Gottesdienst zu gehen oder eine Gemeindemitgliedschaft. Der Beginn, Jesus ähnlicher zu werden, ist, ihn als seinen Herrn anzunehmen und Kind Gottes zu werden. Anders kann man Jesus nicht ähnlicher werden. Wir kommen zum zweiten Punkt. Jesus ähnlicher werden. Seine Grundhaltung übernehmen. Nun hat dieser Mann, der diesen Antrag gestellt hat, sich ja auf eine besondere Art und Weise gekleidet. Das ist wohl wahrscheinlich nachempfunden gewesen, wie vor 2000 Jahren das möglicherweise ausgesehen hat. Das ist ja so, diese Jesus-Latschen haben ja einen richtigen Ruf gekriegt. Wie erkennen wir daran, ob jemand Jesus ähnlicher wird? Das ist eine ganz, das hört sich vielleicht als einfache Frage an, ich finde sie aber gar nicht so einfach zu beantworten. Was ist die Grundhaltung von Jesus, die wir übernehmen sollen, aus der wir leben sollen und womit wir ähnlich werden? Es ist ja nicht, dass wir sagen könnten, ach, klasse, ich weiß so viel aus der Bibel, ich kann alles zitieren, ich kann Griechisch und Hebräisch und Aramäisch, jetzt bin ich so wie Jesus, ich weiß genau so viel, fast so viel, er ist ja nun Gott, ich bin nur Mensch, aber okay, ich weiß fast so viel wie er. Oder oh, ich habe so tolle Gebetserhörungen. Ich erlebe das, wie Gott Menschen heilt und wie Tote auferstehen, was eine tolle Sache ist, wenn das passiert. Jetzt bin ich Jesus ähnlich. Auch das ist es nicht. Jesus ähnlich werden, seine Grundhaltung erfahren wir in Matthäus 22. Jesus sagte zu einem Mann, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist ihm aber gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Um Missverständnisse zu vermeiden, das Wort Liebe hat in unserer Kultur eine ganz andere Prägung als das, wovon hier die Rede ist. Hier ist von der Liebe die Rede, die von Gott her geprägt ist. Liebe und gleichzeitig Gerechtigkeit. Liebe und gleichzeitig Barmherzigkeit. Liebe und gleichzeitig Sündlosigkeit. Seinen Nächsten zu lieben heißt nicht zu sagen, ich finde alles toll, was du machst, egal was du tust. Und innerlich zu denken, Gott zu lieben heißt nicht unbedingt zu sagen, jeden Tag lese ich eine Stunde in der Bibel und damit zeige ich dir meine Liebe. Das muss jetzt aber auch reichen. Wer die Zeit hat, eine Stunde in der Bibel zu lesen, ist gesegnet. Aber es wird nicht reichen, seine Liebe zu Gott zu zeigen. Wie kann ich jetzt beurteilen, wie ich mich richtig verhalten soll? Jetzt habe ich davon gesprochen, von einer Motivation der Liebe. Aber beim Nachdenken darüber wird ja klar, dass wir vielleicht zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was Liebe beinhaltet. Ist es eine Situation, ein Ereignis, was von außen als liebevoll zu erkennen, scheinbar zu erkennen ist, kann ja quasi sich auflösen als nicht liebevoll. Ich habe an eine alte Geschichte gedacht und ich weiß gar nicht, ob sie stimmt. Vielleicht haben Sie sie schon mal gehört oder einzelne. Eine alte Frau steht am Straßenrand und guckt auf die Straße. Nun kommt ein junger Mann dazu und sagt, Sie möchten doch sicherlich über die Straße gehen. Er nimmt sie an die Hand und wundert sich, dass er sie so halb zerren, halb schieben muss. Er lässt die Autos anhalten und bringt sie dann über die Straße. Er kommt auf der anderen Straßenseite an. Die Frau möchte etwas sagen. Sagt, Sie müssen mir nicht danken. Ist schon alles in Ordnung. Er geht weg und hört die Frau nicht mehr sagen, ich wollte gar nicht rüber. Ich wollte gar nicht rüber. Und auf einmal wird dieses Bild, was so von der Liebe geprägt zu sein scheint, einfach unsinnig. Die Frau wollte nicht rüber. Wie kommt sie jetzt zurück auf die andere Straßenseite? Ihr Leben ist dadurch komplizierter geworden und nicht leichter. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es gibt in der Bibel ganz klare Definitionen von Sünde. Ehebruch, Mord, Diebstahl, Lüge. Da kommt es nicht darauf an, mit welcher Motivation ich das tue, dann ist es falsch vor Gott. Aber von Jesus zu lernen, Jesus ähnlicher zu werden, ist die Frage, mit welcher Motivation tue ich das? Finde ich das richtige Wort der Liebe für den anderen? Auch finde ich das richtige Wort der Liebe für mich? Sich selbst zu lieben heißt nicht, in den Egoismus zurückzufallen. Aber sich selbst zu lieben heißt, sich wahrzunehmen als Geschöpf Gottes, das Gott selbst liebt. Und ist unsere stille Zeit davon geprägt zu sagen, ich habe eine Liste, was ich für Gott alles tun will, und da steht eben drauf, jeden Tag 10 Minuten beten. Oder ist unser Leben davon geprägt zu sagen, wie dieses Eingangslied war, Gott, ich will mit dir reden, nicht weil ich von dir deinen Segen erwarte. Ich bekomme ihn trotzdem, aber nicht deswegen will ich mit dir reden. Nicht, weil du es befiehlst, sondern weil ich einsehe, dass ich das brauche, mit dir zu reden. Als Zeichen meiner Liebe zu dir. Es gibt einen weiteren Punkt, den ich kurz anreißen möchte. Da steht auch etwas drin in 40 Tage Leben mit Vision. Merkmale einer geistlich reifenden Persönlichkeit, habe ich es genannt, ist die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist nach Galater 22 Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Es bleibt, wenn Sie diese Worte hören, ja so fast ein bisschen nicht greifbar. Was ist Freundlichkeit? Wenn wir zum Beispiel in der Freundlichkeit wachsen, werden wir Jesus ähnlicher. Gleichzeitig beinhaltet Freundlichkeit nach den Vorgaben, wie Gott es versteht, nach den Zielen, die Gott uns setzt, zu einer reifen Persönlichkeit zu werden, auch die mögliche konstruktive Kritik am anderen. Vielleicht auch die Ermahnung, auch das Lob. Freundlichkeit sucht in der Liebe das Gute des Anderen. Und das kann auch heißen, dem Anderen vielleicht etwas zu sagen, was ihm wehtut, was er aber braucht. Ein weiterer Gedanke aus 40 Tagen Leben mit Vision, den ich sehr wichtig finde, ist, dass sehr dazu aufgerufen wird, sich von Gottes Wort her prägen zu lassen. Also von der Bibel. In der Vorbereitung war ich versucht zu sagen, machen wir jetzt einen Test. Wie gut kennen Sie sich in der Bibel aus? Ich habe mich dagegen entschieden. Wahrscheinlich atmen einige von Ihnen gerade durch. Aber nehmen Sie sich Zeit, bei 40 Tage Leben mit Vision, wenn Sie an solcher Gruppe teilnehmen, sich das wirklich klar zu machen. Die Bibel ist das, was uns prägen soll. Aus ihr erfahren wir, wie Gott ist, wie wir Jesus ähnlich werden können. Nur als Stichpunkte sind genannt, wir sollen die Bibel als Autorität akzeptieren, wir sollen sie lesen, wir sollen sie sogar studieren. Also mehr nicht nur lesen, sondern wirklich mit ihr arbeiten, auswendig lernen, über sie nachdenken, und eben auch es anwenden. Die Grundhaltung Jesu ist die Liebe nach göttlicher Prägung. Die Liebe zu Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist, die Liebe zu sich selbst und auch die Liebe zum Nächsten. So hat er auf dieser Welt gelebt, ist für unsere Schuld gestorben und lebt nun weiter in dieser Liebe, bis er wiederkommt. Zum Beispiel heißt es an einer Stelle, dass er für seine Jünger bittet. Gott zu lieben, beinhaltet auch sein Wort zu lieben. Ein Punkt, wo es ganz praktisch werden kann, ist, bringen Sie die Bibel mit in den Gottesdienst. Wenn Sie die Predigt hören, gucken Sie, ob Sie Stellen mit nachschlagen können, mit lesen können. Nehmen Sie sich etwas zu schreiben mit. Gucken Sie, ob Sie dabei Gedanken bekommen, die Sie ansprechen, die sagen, ach, daran möchte ich arbeiten. Ich erlebe es manchmal so, dass ich, wenn ich das nicht tue, nach Hause gehe und sage, die Predigt war gut. Da waren auch gute Gedanken drin. Am Sonntagabend denke ich, die Predigt war gut, aber die Gedanken, die ich da hatte, die sind irgendwie schon weiter weg. Und spätestens Dienstag oder Mittwoch denke ich vielleicht noch, die Predigt war gut, aber ich weiß nicht mehr, worüber er gesprochen hat. Ich bin mir eigentlich sicher, dass das nicht Alzheimer ist und dass das etwas ist, was wir alle erleben. Aber die Predigt ist nicht nur dazu da, dass wir uns hinterher angesprochen fühlen, sondern die Predigt ist dazu da, dass wir an uns arbeiten lassen. Sei es, dass wir bestätigt werden, oder sei es auch, dass wir in Frage gestellt werden. Nehmen Sie Nehmen Sie Ihre Bibel mit. Lesen Sie darin. Lassen Sie sich von ihr ansprechen. Der dritte Punkt ist, Jesus ähnlicher werden, auch im Dunkeln des Leids. Wir haben jetzt davon gesprochen, dass wir anfangen, Jesus ähnlicher werden zu können, indem wir ihm als Jünger folgen, seine Kinder sind. Dann ist der Gedanke, dass es eine Grundhaltung gibt, eine Motivation, mit der wir quasi mit der Liebe, mit der wir lieben, Jesus ähnlich werden. Jesus ähnlicher werden, darin wachsen wir auch im Dunkeln des Leids. Wenn alles klappt, wenn die Schulnoten gut sind, die Eltern oder der Arbeitgeber irgendwie besonders spendabel sind, wenn die Menschen in der Gemeinde sagen, du bist toll, wenn man die Gebete, die man spricht, zumindest fast alle erhört werden, wenn man also sich gesund, erfolgreich und geistlich stark fühlt, dann ist die Aussage, dass Gott unser Leben in seiner Hand hält, kein Problem. Römer 8, 28. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben, die ja in der Übereinstimmung seines Plans berufen sind. Und was passiert, wenn sich da was verändert? Wenn Misserfolge kommen, sei es selbstverschuldet oder unverschuldet, wenn eine Krankheit uns in Frage stellt, wie es denn weitergeht, wenn wir von anderen Menschen angegriffen werden, wenn uns klar wird, unser Leben entgleitet uns, die Kontrolle unseres Lebens scheint uns zu entgleiten. Wenn es dunkel wird in dieser Angst, was passiert dann? Das ist ein Thema, über das ich gern sehr lange reden würde. Versuche es kurz zu machen. Diese Angst, die dann aufkommt, ist die Frage erstmal an uns selbst, wie kriegen wir die Kontrolle wieder zurück? Und ein Mensch mit einer gewissen Lebenserfahrung wird klar, ich habe mein Leben nicht unter Kontrolle. Und das Zweite ist dann die Frage und die Angst, Gott, hast du mein Leben noch unter Kontrolle? Und da ist diese Verheißung, und eine Verheißung ist etwas ganz, ganz Wichtiges in der Bibel. Eine Verheißung, die Gott uns gibt, ist etwas, auf der wir sozusagen festhalten können und sagen können, Gott, du hast gesagt und deswegen vertraue ich dir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Alles. Auch das, was uns schwerfällt, kann uns dazu beitragen, in dem zu wachsen, und zwar in dem Vertrauen zu ihm. Römer 5. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt, und wer bewährt zu sein, also wer, anders, und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt, und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Römer 5, die Verse 3 bis 4. Da ist doch was Widersinniges. Da sagt jemand, die Nöte, die ich erlebe, die bringen mich dazu, mich zu freuen. Völlig. Also wenn mir jemand hier so, könnten wir auch ein Anspiel machen. Und sagen, hier, mir geht's echt schlecht. Ich habe das Gefühl, ich verliere den Boden unter den Füßen. Mein Arbeitsplatz ist in Gefahr. Meine Frau guckt mich scheel an. In der Gemeinde, da gucken die Leute so und sagen, was hat der denn eigentlich vor? Das, was ich anfasse, misslingt mir. Ist das nicht klasse? Ist das nicht super? Endlich Leid? Nein, das ist es nicht. Da würden wir auch alle sagen, ja, ne? Erst einmal eine psychologische Untersuchung, das wäre schon gar nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Es geht mir nicht darum, Leid in irgendeiner Form zu verherrlichen. Leid tut weh. Punkt. Angst ist schwierig. Punkt. Und gleichzeitig geht es darum, in dieser Not zu sagen, hier ist eine Chance, im Vertrauen auf Jesus zu wachsen. Hier ist die Chance zu sagen, ja klar, wenn das alles locker läuft in meinem Leben, dann fällt es mir ganz leicht zu sagen, Jesus, mein Herr, geh voran. In der Not und nicht nur als fremdes Wort, denn Not kennen Sie alle, ganz persönliche Not. Zu sagen, Jesus, geh voran, ich folge dir nach, auch wenn das eine Gefahr ist für mich. Wir haben heute Morgen im Gebetskreis für die Christen im Irak gesprochen. In der Politik wird überlegt, ob Christen aus dem Irak eine besondere Möglichkeit bekommen, nach Deutschland zu kommen, weil sie dort verfolgt werden. Es gibt Länder, wo jemand, wenn jemand sagt, ich bin Christ, dann ist sein Leben in Gefahr. Dann geht es nicht nur darum, irgendwie wird er scheel angesehen, sondern da ist sein Leben in Gefahr. Und dann zu sagen, hier ist eine Möglichkeit, an Gott dran zu bleiben. Hier ist eine Möglichkeit zu bekennen, auch wenn das ganz schlimme Konsequenzen für mich haben könnte. Dafür haben alle Christen, die das tun, meine große Achtung. Die kostet es mehr als uns manchmal. Gott lässt Leid in unserem Leben zu, damit wir ihm immer mehr lernen zu vertrauen. Im Leid erkennt man es meistens nicht, wozu das gut sein soll. Und ich wehre mich auch dagegen, dass man in jedem Leid genau erkennen kann, wozu ist das gut. Aber in jedem Leid stellt Gott uns die Frage, wie Jesus seinen Jüngern in schwieriger Situation gestellt hat. Wollt auch ihr gehen? Und die Antwort von Petrus war, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das war nicht, Gott, mach, dass die Sonne wieder scheint. Mach, dass es keine Probleme mehr gibt. Jesus, du kannst doch so machen und dann laufen dir alle Menschen wieder nach. Dann kommen die anderen, die jetzt gesagt haben, Jesus, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, wieder zurück. Nein. Petrus hat gesagt, ich bleibe an dir dran, auch in diesem Leid, denn ich habe nichts anderes, wohin ich gehen könnte. Du hast Worte des ewigen Lebens. Der Punkt 4. Ich kann die Uhr nicht sehen, aber okay. Jesus ähnlicher werden. Im täglichen Kampf gegen die Versuchung. Es kann Sie trösten, dass Sie, wenn Sie 40 Tage Leben mit Vision machen, Sie da noch mehr tiefer eingehen, was ich jetzt eben nur sozusagen an gewisser Oberfläche machen kann. Im täglichen Kampf gegen die Versuchung Jesus ähnlicher werden. Versuchungen sind Situationen, in der der Teufel uns bewegen will, Gott ungehorsam zu sein. Und dabei sind diese Versuchungen ganz individuell. Es gibt, ich will Sie damit nicht erschrecken, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute ungefähr da sind. Ich schätze so, sage ich mal so 130. Ich glaube, dass der Teufel für jeden Einzelnen von uns eine genaue Vorstellung hat, wo wir versuchbar sind, ganz persönlich. Und dass sich diese Versuchungen ganz stark unterscheiden können. Das muss uns keine Angst machen, weil der, mit dem wir leben, stärker ist als der Teufel. Aber was ich deutlich machen will, ist, Versuchung ist nicht etwas, was immer gleich für jeden zu erkennen ist. Für einen mag es eine Versuchung sein, zu sagen, weil er in Geldschwierigkeiten ist, etwas sozusagen zu stehlen Und für den anderen, der überhaupt nicht in Geldschwierigkeiten ist, vielleicht gar nicht. Ich lese Ihnen kurz etwas vor, die erste Versuchungsgeschichte, um Ihnen diese Aspekte zu zeigen. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zur Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Der erste Punkt einer Versuchung ist der, dass jemand so sagt: Hat Gott wirklich gesagt? Stimmt das wirklich so? Steht das in der Bibel? Oder hast du das vielleicht falsch verstanden? Das erste ist der Zweifel. Hat Gott wirklich gesagt? Und da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Ein Bekenntnis. Hat Gott wirklich gesagt? Ja, Gott hat gesagt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werdet und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Es geht weiter. Es geht weiter. Keineswegs werdet ihr sterben. Ach, das stimmt doch nicht. Nun beginnt die Täuschung. Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass wenn ihr davon esst, dass ihr erkennt Gutes und Böses. Und das stimmt. Eine der gefährlichsten Versuchungen und sozusagen die gefährlichsten Lügen sind die mit einem Körnchen Wahrheit drin. Da haben sich Adam und Eva nicht beschweren können, sozusagen hinterher. Sie haben nämlich gewusst, was gut und böse ist hinterher. Aber das Verlockende in diesen Worten ist: Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Keine Grenzen mehr. Keine Eingrenzung mehr. Endlich kannst du Gott gegenübertreten und sagen: Ich bin wie du. Du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Endlich bin ich mit dir auf einer Ebene. Und es geht weiter. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und dann kommt die Sehnsucht. Das möchte ich auch haben. Ich möchte gerne mal zwei Bilder malen, die, ich ehrlich zugeben, ein bisschen vorurteilsmäßig sind. Haben Sie als Mann schon mal vor einem Autohaus gestanden, hineingeguckt und gesagt: Dieses Auto hätte ich auch gern? Also ich habe das schon mal gemacht. Ich erzähle Ihnen nicht, bei welchem Auto das war, aber ich habe das schon mal gemacht. Und nun mögen sich die Frauen vielleicht schon denken, was ich für ein Bild da wähle. Haben Sie schon mal in einem Modehaus gestanden? Oder haben wir schon mal in einem PC-Laden gestanden, wo wir gesagt haben: Diesen Computer, diese Software, das hätte ich schon gern. Und wenn Sie gemerkt haben, sich vielleicht an diese Situation erinnern, Sie lachen ja fast alle, wahrscheinlich weil Sie auch denken, da ist was dran. Wenn Sie diesen Weg mal weitergehen und sagen: Wenn ich jetzt nun jeden Tag davor stehen würde und sagen: Dieses Auto hätte ich so gerne. Irgendwann werden Sie bereit dafür, Dinge zu tun, die vor Gott nicht in Ordnung sind oder wo Sie denken, dass Sie die vorher nicht tun werden. Ich will damit nicht sagen, dass jeder, der sagt, dieses Auto hätte ich gerne, damit sündigt. Aber es muss uns klar werden, und das ist bei Eva passiert, da wo wir mit der Versuchung spielen und sagen, uns nicht davon lösen können, uns nicht loslassen können, sondern das haben wollen, dass uns das verändert und nichts im Guten. Die Sünde ist erst da geschehen, wo Eva dann die Frucht nahm und davon aß. Nicht die Versuchung ist die Schuld, sondern die Versuchung nachzugeben. Ein kurzes Bild noch dazu. 1. Petrus 1. Darin jubelt ihr, das ist etwas, was ich auch manchmal nicht verstehe, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden zu sein. Wieder Jubel, Freude in der Versuchung. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als das vergängliche Gold, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Ich weiß, dass Sie diesen Ring aus der Entfernung nicht richtig erkennen können, aber dieser Ring ist eine Mischung aus Gold und einem anderen Metall. Und der Gedanke des Goldschmelzens, habe ich mir überlegt, möchte ich Ihnen ganz kurz etwas darstellen, um ein Gefühl dafür zu geben. Stellen Sie sich mal vor, dieser Ring könnte sprechen, wenn man ihn einschmilzt. Ich will es kurz machen. Man legt den Ring quasi auf eine heiße Pfanne und der Ring sagt, oh, es ist heiß. Es wird heiß. Ist schon unangenehm, nicht? Ist das nicht heiß hier? Oh, es wird immer heißer und ich merke, das tut langsam weh. Oh, es wird immer heißer und jetzt merke ich auf einmal, ich fange an, mich aufzulösen. Es wird immer schwerer, ich laufe auseinander, ich schaffe das alles nicht mehr. Und ich löse mich auf, Dinge bewegen sich von mir weg. Was passiert hier mit mir? Ich habe gedacht, dass sich das vielleicht lustig anhört. Aber das ist das, was in der Versuchung geschieht. Dass Gott uns herausfordert, zu sagen, bist du bereit, Dinge loszulassen, die nicht für dich gut sind? Bist du bereit, mir zu vertrauen, auch wenn es weh tut? Versuchung ist kein Amüsement. Versuchung ist kein Spiel, das man unbeschadet spielen kann. Sondern Versuchung ist etwas, was uns herausfordert zu sagen, bin ich jetzt gehorsam, will ich auf dem Weg Gottes bleiben, ja oder nein? In Anbetracht der Zeit nenne ich nur die Überschriften von grundsätzlichen Abwehrstrategien gegenüber der Sünde, also der Versuchung. Die erste Abwehrstrategie ist, Jesus an erste Stelle setzen. Wer sagt, Jesus und ein bisschen was anderes, wird in der Versuchung untergehen. Das zweite ist die Lebensperspektive. Paulus spricht davon, dass er den guten Kampf gekämpft hat und er ihn beendet. Die Lebensperspektive, darauf kommen wir später noch, ist etwas, was uns halten kann, wenn wir sagen können, jetzt kämpfe ich gerade. Aber die Perspektive ist, da hinten etwas zu erreichen, was ganz wichtig ist. Punkt 3 ist, sich der Liebe Gottes bewusst zu machen. Haben Sie mal einen Menschen gesehen, von dem Sie wissen, dass er Sie sehr liebt und Sie etwas getan haben, was ihm wehgetan hat? Haben Sie diesen Schmerz im Gesicht eines Menschen mal vor Augen gehabt? Der Schmerz Gottes in seiner Liebe zu uns ist viel größer, wenn wir uns von ihm abwenden. Und Punkt 4. Im Licht wandeln. Im Licht wandeln heißt, machen Sie sich auch transparent. Sich transparent zu machen heißt nicht, allem alles zu erzählen. Aber wenn Sie, und wir haben darüber einen Vortrag mal hier vor kurzem gehört, wenn Sie eine Fassade aufbauen und sagen, so will ich nach außen gesehen werden, gut, erfolgreich, kraftvoll. Gut, natürlich, ich bin ja Mensch, ich mache irgendwo Fehler, aber müssen wir nicht drüber reden. Das ist nicht im Licht wandeln. Das Licht Gottes, und ich wünsche es mir auch für unsere Gemeinde immer wieder, dass wir uns gegenseitig annehmen als fehlerhafte Menschen, dass wir Fehler nicht deswegen herumtragen müssen, aber dass die Liebe des Miteinanders es erträgt, dass wir fehlerhaft sind und wir einander trotzdem annehmen. Der letzte Punkt. Jesus ähnlicher werden, es braucht Zeit. Wir leben in einer Zeit des Hier und Jetzt. Wir leben in einer Zeit, wo gesagt wird, am Ende des Tages, was hast du erreicht? Ich sehe es besonders stark in der Wirtschaft. Wenn Quartalszahlen kommen, dann müssen die Quartalszahlen besonders gut sein, sonst werden die Aktien spätestens dann verkauft. Da ist von Langfristigkeit überhaupt keine Rede mehr. Als Bild. Haben Sie schon mal einen Bauern, einen Landwirt erlebt, der nachdem er die Saat ausgesät hat, sich auf den Boden gelegt hat und gesagt hat, wachsen, 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 los, zack. Haben Sie es schon mal erlebt? Also ich habe Landwirtschaft studiert, ich kenne verschiedene Bauern, ich habe das noch nicht erlebt. Ich habe auch noch nicht erlebt, dass jemand durch ein Weizenfeld gegangen ist, das ungefähr so hoch ist und sagt, wenn ich heute Abend wiederkomme, 10 Zentimeter höher oder es rappelt hier im Karton. Da ist etwas, was wir mit all unseren Fähigkeiten nicht wirklich verändern können. Dass es Zeit braucht zum Wachsen, zum Reifen, bis die Frucht da ist. Wir leben in einer Zeit, wo kurzfristig gedacht wird. Vielleicht manchmal mittelfristig, aber Gott denkt langfristig. Ich lese den Text kurz vor aus 2. Timotheus 4. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Nun siegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Wenn Sie mal für sich eine wirklich langfristige Lebensperspektive suchen, Sie werden keine langfristige Lebensperspektive finden, als Christ zu werden, denn das ist der Weg in die Ewigkeit. Es gibt ein Lied aus einer Gruppe Liner, wir fallen hin und stehen auf. Wir fallen hin und stehen auf. Jeder von uns kennt es schon mal, hingefallen zu sein, sei es beim Laufen oder sei es, weil etwas nicht gelungen ist. Das Große ist, nicht liegen zu bleiben, sondern aufzustehen und weiterzugehen. Das ist das Große, nicht das Kleine. Ich möchte es zusammenfassen. Wie werde ich zu einer Persönlichkeit? Sie sind jeder von Ihnen, jedes Gesicht, was ich jetzt sehe. Jeder von Ihnen ist eine Persönlichkeit. Und ich habe heute etwas dazu gesagt, was es heißt, eine Persönlichkeit Gottes zu werden, ihm ähnlicher zu werden. Jesus ähnlicher werden heißt, ihm nachzufolgen. Mit Jesus zu leben, ihm ähnlicher zu werden, ist nicht eine Wochenenderfahrung oder eine Distanzbeziehung. Das ist etwas, wo es um ganz enges Miteinander geht. Jesus ähnlicher werden, der zweite Punkt, ist eine Grundhaltung einnehmen. Ich habe hier das Bild der Liebe gebraucht. Es ist eins von verschiedenen Bildern, was uns die Bibel schenkt, und es ist beileibe nicht alles. Aber es geht nicht darum, die gleichen Taten wie Jesus zu tun. Es geht nicht darum, ich hätte sie ehrlich gesagt auch manchmal gern, eine Liste zu haben, wo man sagt, so, das hake ich ab, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, und jetzt bin ich doch Jesus ähnlicher. So funktioniert es leider nicht. Oder glücklicherweise. Jesus ähnlicher werden, auch in dem Dunkeln des Leids. Leid ist eine Grunderfahrung unseres Lebens. Und das Leid stellt uns die Frage, willst du an Gott dranbleiben, ja oder nein? Und da liegen große Verheißungen, dass Gott uns in diesem Leid helfen will. Jesus ähnlicher werden im täglichen Kampf gegen die Versuchung. Jeder von uns erlebt Versuchung. Und auch das ist das Handeln Gottes an uns, dass wir reifer werden als Persönlichkeit, dran zu bleiben. Kennen Sie den Spruch? Gott schenkt mir Geduld, aber sofort. Haben Sie schon mal erlebt, dass Geduld wächst, indem Sie nur Erfolg hatten? Haben Sie schon mal erlebt, dass Sie freundlicher werden, wenn Sie nicht erfahren haben, dass auch es wichtig ist, diese Freundlichkeit in schwierigen Zeiten zu sagen, anderen gegenüber? Ich habe das Gefühl und den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, die sagen, es muss alles Sonnenschein sein. Es ist leider die Wahrheit, dass wir besonders in den Herausforderungen lernen. Und in diese Herausforderungen stellt Gott uns manchmal in Leid, manchmal in Versuchung. Und Jesus ähnlicher werden braucht Zeit. Es braucht Zeit, haben Sie Mut, das immer wieder neu anzugehen. Aber es ist die längste Lebensperspektive, die man haben kann und die glücklichste dazu, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Amen.